Ja gut, gibt es ja auch.
Ja, als Sie gerade die Unternehmensberatung angesprochen haben und diesen Impetus der Veränderung. Die meisten Unternehmensberatungen geben zu, wenn man sie fragt, warum sie etwas machen, dass sie nur deswegen eingeladen werden, weil sie höllisch viel Geld kosten. Also die großen Firmen wissen alle, was man verändern muss. Und es gibt aber keine wirkliche Notwendigkeit, das zu verändern. Was man weiß, dass man es verändern muss, dann wird die Unternehmensberatung eingeladen. Sie findet das heraus, was in der Firma bereits bekannt ist. Und dann gibt es ein Papier, in dem steht, was verändert werden muss. Und weil es halt 20 Millionen Mark kostet, sagt das Management, ja, wir können da jetzt nicht so viel Geld ausgegeben haben, ohne dass irgendetwas passiert. Die Manager sind dann gewissermaßen verantwortlich für das Geld, das sie investiert haben. Und so kommt die Veränderung dann zustande. Und ich habe vor kurzem einen Studenten, beziehungsweise einer, der seine Dissertation bei Dirk Becker macht, einen Betriebswirtschaftler getroffen, der seine Arbeit darüber gemacht hat. Wie seine Dissertation heißt, weiß ich nicht, aber es gibt ein Buch, das demnächst herausgekommen wird, Oszillodox, in der er beschreibt dieses Paradox, dass die großen Firmen, die weltumspannenden Konzerne, alle oszillieren innerhalb von Paradoxien. Also zwischen flacher Hierarchie und extremer Hierarchisierung, zwischen Globalisierung und Regionalisierung. Und dass die eigentliche Dynamik dieser Globalisierung damit zusammenhängt, dass diese Prozesse nicht begriffen sind. Also dass man stets irgendeinem Theorem hinterherhinkt, das dann en vogue ist, eine Mode, ja. Und dass man dann und das wäre gewissermaßen wieder die Theorie, die dann im nächsten Schritt wieder in eine Praxis einfließen könnte. Also dass man in einem großen Unternehmen eine Metareflexion über dieses Oszillieren anfängt und es wird an anderer Stelle wieder einen unbeleuchteten Bereich geben, der wie auch immer aussieht.
Ja, das stimmt. Ich war vor zwei Wochen bei einem Managerseminar, es gibt so ein Institut für die Bildung der Manager in Zürich, und ab und zu halte ich da Vorträge für die Manager und da waren so Leute aus Deutschland, der Deutsche Bank und Nestle und so. Und es kamen alle auf diese Figur, letztendlich das was der Management im Grunde definiert heute, das ist die Mode. Ja, das heißt, es gibt so modische Managementverfahren. Und die Karriere machen wollen, sie ergreifen eine solche Mode und setzen sie in ihrem Unternehmen durch. Und dann an dem Moment, an dem man sich durchgesetzt hat, ist die Mode schon weg. Aber man hat ja ein bisschen so dadurch erfahren. Und so geht es weiter und weiter. Und diejenigen, die denken, dass sozusagen der Kapitalismus, also das Management, die Moden produziert, ja, für das Publikum, vergisst, dass das Management genauso sozusagen nach dem modischen Inset und handeln und die Zyklen der Mode unterworfen ist. Und wenn man sagt, aber die Mode, dann die Mode ist nichts anderes als eine vornehme Zurücknahme dieses Veränderungs- oder kritischen Anspruchs, ja, indem man sagt, das ist bloß die Mode, ja, letztendlich. Ja. Die Mode hat etwas Zyklisches, ja, das hat auch Roland Barthes gezeigt. Und die Mode kombiniert eben aus dem, was immer schon war. Und in diesem Sinne ist die Mode schon ein Begriff Mode, ja, eine gewisse, drückt ein gewisses Skepsis in Bezug auf die Möglichkeit der richtigen Veränderung oder die keine Veränderung aus. Ja. Sicherlich aber, wenn zum Beispiel eine Kritik jetzt anfängt, dann sagt jeder, das ist nur eine neue akademische Mode, also, wie Feminismus oder so.
Wir sind letztendlich die Mode ja nur dazu, praktisch die Dinge so genau so zu belassen, wie sie schon sind.
Ja,
also die Machtverhältnisse werden da ja durch überhaupt gar nicht gestört. Also es wird dann irgendwie halt lockerer, die Großraumbüros oder sonst was, aber es ist doch irgendwie gerade viel gesprungen. Also es ist das doch alles irgendwie, bleibt doch alles beim Alten.
Naja, aber es birgt auch die Gefahr, dass man dann die eigentlichen Analysen gar nicht mehr vornehmen kann, weil man die Gegenstände nicht mehr erkennt. Ja? Also man kann sie nicht mehr differenzieren.
Das glaube ich nicht.
Die Unterschiede oder die Unterscheidung zwischen den wichtigen und den unwichtigen Dingen, glaube ich, wird dadurch sehr schwer.
Da muss ich sagen, Machtverhältnisse, da muss man sich fragen, was ist sozusagen die Position des Kritikers? Ja. Wenn ich zum Beispiel Machtverhältnisse kritisieren will, ja, wenn ich die analysieren will, dann muss ich nicht übersehen, dass ich zumindest glauben muss, ja, dass meine eigene Kritik sozusagen machtvoll ist. Ja, und zwar auf sehr unterschiedliche Art und Weise machtvoll. Ja, die ist machtvoll, weil ich die Möglichkeit habe eines Überblicks, einer Analyse. Ich habe sozusagen auch Zugang zu den Daten, ich habe Zugang zu den Materialien, ich habe Zugang zu den richtigen Theorien, die mir ermöglichen, diese Analyse durchzuführen, diese Kritik zu formulieren. Dann ich habe Zugang zu den Mitteln ihrer Verbreitung. Und die ist auch so stark, dass sie gleichzeitig auch die Menschen irgendwie mobilisiert und für sich einnimmt. Ja, das heißt, jede kritische Geste setzt viele Bezüge zur Macht. Ja, Macht des Wortes, ja, Macht der Institutionen, Macht der Kritik selbst. Und das heißt, ich bin, wenn ich die Macht kritisiere und analysiere, in die Machtprozesse genauso involviert. Ja, und ich will auch eine Macht ausüben, zum Beispiel die kritische, zu kritischer Instanz werden. Und ist man zu kritischer Instanz geworden, hat man Macht in dieser Gesellschaft und Einfluss, ja, und ist in diesem Sinne in einer Machtposition. Das heißt, ich kann...
Aber es ist doch austauschbar, es ist doch aber austauschbar sowieso schon. Also ich meine, also indem zum Beispiel die ganzen Leute, die irgendwo arbeiten, nicht begreifen, dass wenn sie sich als Masse verweigern würden oder sowas, ja, von ihnen eine dermaßen Macht ausgehen würde, die irgendwie ganz viel kaputt machen könnte, so zum Beispiel. Ne? Also insofern irgendwie bin ich ja auch schon Teil dieser Macht oder sowas. Ne? Also ich bin immer schon in diesem Spiel mit drin, also auch in der Macht drin. Also ob ich jetzt kritisiere oder ob ich irgendwie praktisch als Arbeiter da sitze.
Ja, aber sehen Sie, diese Macht, von der Sie sprechen, das ist eben diese passive Macht, deswegen sind die Massen passiv. Ja? Das heißt, es ist eine potenzielle, aber keine reale Macht. Man kann sagen, wenn man in den Krieg nicht zieht, ja, dann findet kein Krieg statt, wenn man sozusagen zur Arbeit nicht geht und kollabiert alles, das ist zwar richtig, aber das ist eine Macht, eine große Macht, die aber nur als Potenzielle existiert. Das heißt, damit sie aktuell wird, damit sie ausgeübt wird, muss diese potenzielle Macht effektiv verwirklicht realisiert werden. Das heißt, es muss eine Organisation da sein, die fähig ist, einen Streik durchzuführen und die Massen aufzurufen, die Arbeit niederzulegen oder in den Krieg nicht zu ziehen und so weiter. Und dann bauen wir erneut sozusagen hierarchische Strukturen und Eliten, die fähig sind, diese Massen zu mobilisieren. Also diese passive, nur virtuelle, nur potenzielle Macht, die reicht einfach nicht aus.
Also das muss immer organisiert sein.
Es muss schon organisiert sein.
Ich glaube nicht, dass es überhaupt eine potenzielle Macht ist, sondern eher das Phantasma einer Macht. Das wäre vorläufig eine. Also die scheinbar dann zum Ausdruck kommt, wenn die Gewerkschaften auf den Putz hauen. Aber faktisch wäre es eher ein Innovationspotenzial. Also wenn diese Leute alle ihre Arbeit niederlegen, dann ist die Industrie gehalten, noch viel mehr zu automatisieren oder unabhängiger zu machen von dieser Masse. Insofern sehe ich da nicht wirklich eine Macht dran, sondern ein noch unausgeschöpftes Innovationspotenzial dieser Industriegesellschaft bzw. der technischen Zivilisation.
Ja, aber schon. Also weißt du, also ich meine, wenn du arbeitest, also vielen Leuten geht es überhaupt gar nicht gut, wenn sie arbeiten, ne? Also so, die fühlen sich nicht, die haben auf diese ganzen hierarchischen Strukturen überhaupt gar keinen Bock. Und deswegen, glaube ich, gefällt es vielen Leuten auch so gut, praktisch Geld vom Staat zu kassieren irgendwie, weil das halt easy business ist. Man muss da vielleicht ab und zu mal auftauchen, aber irgendwie hat man das schon raus und so. Das ist halt echt attraktiv, ne?
Nee.
Doch, also doch schon.
Ja, finde ich schon.
Doch, es ist absolut attraktiv und das ist eben das Ding. Also die Leute sollten das noch viel mehr begreifen.
Ja, aber die
und
Leute,
sich alle, die und Leute, sich alle in diesen Geld vom Staat, also weißt du, was ich meine, um das mal alles praktisch mal ein bisschen...
Die Leute, die nur abkassieren, sind nicht unbedingt glücklich. Also es wird einem ja auch ziemlich schwer gemacht.
Ja, aber es geht doch darum...
Und es gibt einen Legitimationszwang. Ja, warum bist du arbeitslos? Und niemand sagt gerne, ich bin arbeitslos.
Es gibt aber auch genug Leute, die genau sagen, irgendwie, ich finde es super toll. Genau hier fühle ich mich wohl.
Aber es ist auch Arbeit und auch staatstragend. Weil die Menschen, die...
Ja, aber das funktioniert nur bis zu einer gewissen Masse. Das funktioniert nur bis zu einer gewissen Masse. Also wenn das einfach mehr Leute machen würden, dann klappt das einfach nicht mehr.
Ja, aber das ist... Das ist sozusagen... Das Zusammenhang ist zwar richtig. Allerdings... Man muss hier ganz klar sehen, was ist der Übergang aus der Potentialität in die Aktualität, aus Eventualität in die Aktion. Und das ist der Ort für die Elite. Und gerade Sorel, ihr Theoretiker, ist sozusagen geschichtlich gesehen. Und er hat gerade das gesagt, was Sie gesagt haben, sozusagen in der theoretischen Ausgabe der Sprache, der war sozusagen ein überzeugter Terrorist und elitärer Denker. Weil er gesagt hat, er hat gesagt, es gibt so große Masse der Unzufriedenen und so weiter, die nur passiv sind. Es ist genügt eine sehr kleine Elite, man braucht keine Partei, es genügt eine kleine Elite, die sie in die Bewegung bringt. Aber zumindest jemand muss es sein. Ja, dieser Übergang, der passiert nicht von sich selbst. Also der Übergang von der Potentialität in die Aktualität ist die Erschaffung der Welt. Ja, es muss Gott sein, der sozusagen das gemacht hat.
Naja, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, irgendwie hoffe ich doch, dass die Arbeitslosenzahlen irgendwie hochgehen. Also, ich weiß nicht, irgendwie kann man sich darauf verlassen?
Nein, kann man nicht. Nein, absolut nicht. Nee, kann man nicht.
Schade. Es gibt aber schon Dinge, die eine gewisse Gruppe von Menschen schnell und unorganisiert bewegen können. Also zum Beispiel gab es im Internet, gibt so eine linke Seite irgendwie, die... die waren also gegen Atomkraft und das gegen den Gegner so sind. Und als dann diese Castor-Transporte waren, haben die halt präzise auch Anweisungen auf dieser Seite gegeben, wie man wo an der Bahn was blockieren kann, dass diese Züge da nicht durchfahren können. Was dazu führte, dass die Bundesregierung versucht hat, Zensur im Internet zu betreiben. Und hat also jeder Server hat ja quasi eine Nummer. Und es gibt nur einige Server in Deutschland quasi, die dieser Nummer den Namen zuordnen. Also wenn man jetzt www, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, die Seite .de eingibt, muss, beziehungsweise .nl, also die waren in Holland, in Deutschland durfte man das eh nicht machen, muss dieser deutsche Server diesem Namen die Nummer zuweisen. Und dann haben die quasi angewiesen, dass diese Namensserver in Deutschland diesen Namen dieser Nummer nicht mehr zuweisen. Das heißt, über Deutschland, weil man nur den Namen wusste, war das nicht mehr erreichbar. Und kurz nachdem das passiert ist, haben die Leute, die halt diese Nummer noch wussten, also man kann die Nummer auch direkt eingeben, die Seite sofort runtergeladen, die Nummer verbreitet und innerhalb von ein paar Stunden konnte diese Seite wieder sehen. Und das war also völlig unorganisiert. Einfach jeder, der es gesehen hat, huch, ich kriege ja den Namen nicht mehr und hat das halt mitbekommen, dass das zensiert wurde, hat sofort eingegriffen und die Seite wieder verfügbar gemacht. Einfach gegen die, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so links engagiert waren, aber die einfach gegen Zensur im Internet waren. Und so ließen sich also relativ schnell quasi Massen bewegen eigentlich.
Ja, ich frage nur, ob das die Masse ist. Also ich meine, das ist ein kleiner Teil der Internetgemeinde und politisch engagiert und politisch aktiviert. Ich denke, das war nicht die Masse, sondern das war so eine angeschworene Sekte, das war so eine Gruppe von Menschen, die fähig ist. Ich zum Beispiel gehöre nicht dazu. Ich kann Ja, ich bin nicht fähig, alle diese Nummern und alles, was sie jetzt geführt haben, sozusagen im Kopf zu behalten. Und das heißt, es war eine relativ informierte und geschlossene und gut funktionierende, ja, die Organisation, die einfach nach einem anderen Prinzip sich gebildet hat als traditionelle Parteien, aber mit einer sehr effektiven Struktur und die Fähigkeit, sich zu regenerieren, ja, schnell. Das ist eine typische elitäre Angelegenheit.
Also es ging damals im Gorleben ohne Handy, ohne Internet und so weiter genauso schnell. Ja,
ja, aber weil die Leute waren ganz gut organisiert, ja, und durch die Gerüchte, ja, und so geht es ganz schnell. Sie kannten sich gegenseitig. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn sie eine Massenbewegung von den Menschen starten wollen, die ja eben kein Internet haben, die nicht sich nicht orientieren, die nicht wissen, was der Server ist und das mit diesem Moment. Und ich gehöre eher zu dieser passiven Masse. Und so wäre nicht zu mobilisieren zum Beispiel schon eine ziemliche Schwierigkeit. Ja, und so geht es weiter. Nee, wenn sie wirklich, das ist das eine, und das andere ist, dass alle diese Geschichten mit Internet und so weiter sind irgendwie von Anfang an eingeschrieben in das System des modernen Kapitalismus. Ja, das heißt, das sind alle Telefonanschlüsse, die alle bezahlt werden müssen, die Apparatur, die gekauft und installiert werden müssen und so weiter. Das heißt, das ist ein Teil des kapitalistischen Geschäfts schon von Anfang an, die ganze Internet, was auch immer da verbreitet wird. Wir haben also Mechanismen, von denen wir nur sagen können, dass diese Mechanismen von sich aus dynamisch sind, dass wir daran partizipieren. Wir können sicherlich innerhalb dieser Mechanismen unsere Ziele erreichen oder irgendetwas erreichen, was wir wollen, und bestimmte Positionen durchsetzen. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, inwieweit eine grundsätzliche dieses System transzendierende Kritik, die wie Günther Anders anstrebt, inwieweit sie möglich ist. Inwieweit sie jemals möglich war, ja. Und welche Funktion sie überhaupt hat. Und ich habe so das Gefühl, dass die kritische Einstellung heute, oder die dynamische, elitäre Einstellung, dass sie letztendlich das ist, was die Wirtschaft weiterbringt, ja. Zum Beispiel, dass die Leute sich fragen, welche neuen Computer und Programme ich brauche, um die gegen Gorleben oder gegen sowas aus dem Kastel Geschichten zu mobilisieren. Und da kauft man noch mehr Ausrüstung und noch mehr Computer und vertieft sich noch mehr im Internet. Und so läuft das eben. Was wiederum keine Werbung ist. Ja? Ich sage nicht, weder dass es schlecht noch dass es gut ist. Sondern ich frage mich, ob diese Kritik wie von Günther Anders, wie sieht sich, inwieweit sie theoretisch begründet ist, inwieweit die Wertung begründet ist und wie sie de facto funktioniert.
Eigentlich, was Sie als aktiv beschrieben haben, doch der revolutionäre Impuls, nicht das Weiterbringen von etwas, das Erneuern.
Ja.
Und in diesem Sinne waren ja auch die Massen früher niemals aktiv, sondern nee. Die waren ja einem Schicksal unterworfen, wie die gesamte Gesellschaft. Und diesen revolutionären Impuls kann man ja auffassen als ein Versuch, dem Schicksal zu entkommen.
Das ist nicht so hundertprozentig richtig.
Das Bild, was sich immer gibt, dass nichts anderes der Effekt des Ganzen war, als eine Art Sekundärschicksal herzustellen, also unglaubliche Ironie der Geschichte. Am Ende die gesamte Kritik und all dieser revolutionäre Elan hat demnach nur dazu geführt, eine neue Art von Schicksal, die aber noch viel unabhängiger ist. Als
das alte Zahn. Ja, das stimmt.
Revolution als ein Durchgangsstadium, das endgültig vorbei ist.
weil sie zu permanenten Zustand geworden ist.
Ja.
Also wenn man rein philosophisch sieht, dann merkt man, wo der Umschwung stattgefunden hat. Eigentlich der Umschwung hat stattgefunden mit Hegel und Marx und mit der Idee, dass der kontemplative Herr eigentlich nur das sehen kann und das bewerten kann und das konsumieren kann, was der aktive Knecht ihm als Objekt der Kontemplation bietet. Das ist immer noch die Kritik, die bei Günther Anders durchschlägt. Ja. Das ist der typisch hegelianisch-marxistische Kritik, wo Hegel sagt, ich glaube, ich habe das in einer anderen, wo ich wiederhole das wirklich, weil das zentrale Punkt, wo das umschlägt. Also Hegel sagt, wer ist der Knecht, wer ist der Arbeiter? Der Arbeiter ist derjenige, der gekämpft hat, unterlegen hat, aber den Tod nicht akzeptieren wollte. Das heißt, die Herren sind diejenigen, die kämpfen für ihre Souveränität und entweder siegen oder sterben. Die, die nicht siegen, aber nicht sterben, sind die Arbeiter, also sind die Unterlegenen, sind die Knechte, die dann gezwungen werden, für ihre Herren, die ein kontemplatives Leben, also der Leben im Genuss und gleichzeitig auch in der Muße, ja, praktizieren, dieses Leben ermöglichen durch ihre Arbeit. Was passiert allerdings ist Folgendes, es passiert eine Revolution ohne Revolution, und das ist der Punkt. Es passiert eine Manipulation, nämlich die Knechte arbeiten und erlangen im Endeffekt die Macht über das Bewusstsein der Herren. Das heißt, die Welt, in der die Herren kontemplativ weiterleben, ist schon längst manipuliert, ist schon längst produziert von den Arbeitern, ist schon längst nicht so, wie der Herr sich wieder erkennen kann. Und das bedeutet, dass die Revolution findet vor der Revolution immer schon statt, durch die Aktivität der arbeitenden Masse. Das hat noch Marx radikalisiert. Und dass der Herr ist schon von Anfang an geraten in die totale Abhängigkeit von dem Arbeiter. Die faktische Revolution nur sozusagen bringt diesen Zustand zu Bewusstsein. Und dann sozusagen waren die Eliten erschrocken. Die Eliten waren erschrocken. Und da glaube ich, war der Umschwung eigentlich da. Die sind militant geworden, statt kontemplativ zu bleiben, weil sie gedacht haben, jetzt müssen sie wir uns stellen an die Spitze dieser Bewegung, sonst sind wir verloren. Ja, das sind dann bloß manipuliert. Und das war der große Umschwung. Die ganze Militanz ja kommt von diesem Gefühl, bleibe ich kontemplativ, bin ich manipuliert. Und das will ich nicht. Und das ist eben das ist die Angst, die bei Günther Anders sehr, sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Also, werde ich noch aktiver als die Masse, werde ich noch arbeitsfähiger, werde ich kreativ, das heißt noch intensiver. Und das war eben die Antwort auf diese Angst. Eigentlich Angst vor der Masse, Angst vor der Arbeit, vor der Transformation der Welt, die man nicht mitreden kann. Und so setzt sich die Elite an die Spitze dieses Prozesses, macht die richtige Revolution und findet sich dann in einer permanenten Bewegung, wenn ich mal von einem in einer Bewegung, die nichts ändert letztendlich. Ja. Eine Bewegung, die nur die Bewegung bestätigt, also die Tatsache bestätigt, dass man bewegt.
Das war. Aber ist das dieselbe Elite? Wie früher kann man das als ein geschichtliches Objekt sozusagen identifizieren?
Ich glaube das. Ja, das ist dieselbe Elite. Das ist dieselbe Elite, das ist die alte europäische Elite, die auch die ganze revolutionäre Kader, ja, das sind die kommen aus Großbürgertum, aus der Aristokratie. Aber vor allem das ganze Schulsystem, das kommt nach wie vor von Platon über Hegel und Marx, das ist eine Linie. Ja, das ist die Elite, die versucht, sich erneut zu definieren und erneut zu behaupten. Und jedes Mal irgendwie so ein gutes Gefühl dabei bekommt. Ja. Das ist früher gefallen. Ja. Und jetzt wieder ein gutes Gefühl. Ja. So ein Gefühl, dass sie diese Leadership irgendwie verloren hat.
Ich habe vorher, als Sie diesen zweiten Punkt formuliert haben, ja, es interessiert ja wohl, warum findet Günther Anders das Ganze so schlecht?
Ja.
Mir die Frage gestellt, Ihre Ausführungen in eine andere Richtung. Ja, warum findet er es eigentlich schlecht? Und die nächstliegende Antwort wäre vielleicht die, naja, das ist ein eskatologisches Bewusstsein, das liegt bei ihm nicht ferne, er kommt aus einer jüdischen Kultur und er konnte seine akademische Karriere nicht zu Ende führen. Aber vielleicht ist es eher ein Menschentypus, der eben in diese Elite oft aufkommt, der sich wohlfühlt, wenn er sich nicht wohlfühlen kann. Also wenn er etwas formuliert, woran er eindeutig sein Scheitern feststellen kann oder muss. Und tatsächlich ist es eine Kritik, bei der man ablesen kann, dass sie unscharf bleiben muss, also nicht scharf werden kann. Es ist ein Konstatieren eines Zustandes, aber seine Ausflüchte sind fadenscheinig, seine Werkzeuge sind der Situation unangemessen. Und vielleicht spielt auch in diesem Zusammenhang noch mit, dass jemand, der sich in diese Position setzt, damit rechnen kann, an einer machtvollen Stelle öffentlich in die Diskussion einzutreten.
Ja.
Sind Sie noch einen Moment hier?
Ja.
Der Rambo versucht Sie dringend zu erreichen. Ich habe gesagt, der sitzt neben dran wahrscheinlich.
Ja, Sie
sind ja vertrieben. Ja, vertrieben.
Ja, genau, ja. Nee, ich werde noch weiter sitzen. Ja. Ich gehe einfach das. So soll ich mich platzieren? Ich habe meine Zahl, wenn ich jetzt noch 5 Minuten.
Grundsätzlich schlecht, was mit den damals neuen Medien, also 53 ist die Antiviertheit des Menschen herausgekommen, was mit diesen neuen Medien passiert. Sie macht die Menschen passiv, die vor ihnen sitzen. Es gibt, also die Medien sind Abbilder eines Bildes von Welt, das dann selbst zur Welt wird, und das ist wiederum schlecht. Es ist schlecht, dass letztlich der Aktionsradius, auch der geistige Aktionsradius der Menschen eingeschränkt wird.
Aber ich denke, das findet ja auch statt, weil so eine Qualitätsbewertung, also der Bilder an sich stattfindet. Ja. Und ist ja in der Strukturanalyse überhaupt nicht die Rede.
Natürlich, und es schwingt ganz stark mit dem Untergang des Abendlandes.
Ja, der außerdem immer wieder mitschwingt, wenn irgendeine neue Technologie eingeführt wird, dann ist es mehr so eine generelle Technologieangst, die sich dadurch auch ausdrückt. Naja, aber vor dem Hintergrund des, sag ich mal, Verlustes des Menschenbildes durch den Holocaust.
Ja, oder in meiner Lesung wäre es eher, dass sich der Autor den Holocaust zunutze macht, um eine argumentative Haltung einzunehmen, von der er annehmen kann, dass sie rezipiert wird, ohne auf große Kritik zu treffen, weil man nicht wirklich gegen den Holocaust argumentieren kann. Das ist tatsächlich heute ein Stück weit so.
Für den
Holocaust.
Ja, man kann nicht eigentlich dagegen argumentieren. Man kann nur den Diskurs verlagern, und irgendwann ist der Holocaust in die Schichtung der Geschichte wirklich eingegangen und man kann es dann als historisches Phänomen behandeln. Aber
ja, aber da war das ja noch ziemlich frisch.
Da war es natürlich, und das ist, wie gesagt, das ist ja heute noch so.
Da weiß ich nicht, ob man in dieser Frischheit schon dieses Kalkül imstande ist.
Ja, aber ich würde ihm eben unterstellen wollen, dass er das ganz bewusst und gezielt genommen hat, um diese Betroffenheit zu erzeugen. Also es gab ja auch damals eine konsensuelle Haltung, dass man als Volk mit hineingerissen worden ist in diese Katastrophe und eigentlich nichts dafür kann und sich dann wieder auf die alten großen Deutschen, auf das Deutschtum zurückgezogen hat. Und man hat wieder die Goethe gelesen und überhaupt versucht, eine andere Form des Deutschseins herauszustellen, die man als Opposition gesehen hat zu jener Katastrophe, wie man sie betitelt hat.
Also bei vielen anderen würde ich dazu stimmen, aber gerade bei Günther Anders, da kann ich fast nichts sehen. Und er macht sein ganzer Lebensgang ist nicht dazu angegangen, solche Unterstellungen
als Sieg. Ich denke nicht, dass sich das wirklich verifizieren lässt. Es ist nur, es ist tatsächlich ein Gedanke, den ich hochartifiziellen Intellektuellen einfach unterstellen möchte, dass er das Potenzial gesehen hat und das Potenzial für sich genutzt hat und dass es für ihn vielleicht auch einer großen Anstrengung bedurft hätte, ein Buch zu schreiben, in dem er diese Position einfach außen vor lässt, indem er von einer anderen Figur ausgeht.
Ja, das kann schon sein. Eher weil die Betroffenheit damals noch echt war.
Ja, echt. Ja, man kann da in zwei komplett verschiedene Richtungen argumentieren, glaube ich. Zum Beispiel Benjamin hat ja die Gefahr auch gesehen und da geht es halt in eine ganz andere Richtung. Von daher ist dein Argument nicht unbedingt zutreffend, weil halt es bei Benjamin genau in die andere Richtung geht. Und aber genauso
ja, das ist völlig klar,
zutrifft dass man und nicht zutrifft.
Dass man ein Argument in vieler Weise ausschlachten kann. Ich meine nur, dass er dieses Argument genommen hat, um es für solche Zwecke jetzt einzusetzen.
Im Sinne von diesem Rückbesinnung auf.
Ja, überhaupt diese existenzielle Betroffenheit und dann auch ein Stück weit die Technikfeindlichkeit. Also diese ganze eigentlich eher emotionale Melange, die vielleicht auch nicht so viel anderes sagt. Also hier stehe ich und ich kann nicht anders. Und die Welt ist ebenso und sie ist böse. Und
ja gut, aber sicherlich kann man das psychologisch deuten. Auf der anderen Seite, wir wissen, wie die Kultur funktioniert, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche psychologische Typen plötzlich privilegiert. Ja. Irgendwelche romantische Dichter, der Selbstmord begangen hat, als er 21 war, wenn es Kiez ist, ist uns bekannt, wenn es irgendwie später ist oder früher ist, ist es völlig unbekannt. Ja. Das heißt, die Kultur wählt bestimmte psychologische Typen und macht sie repräsentativ für das Ganze. Und ich frage mich, warum ein gewisser Typ Fernsehkritik hier, die man getan hat. Aber man kann bei New Postman finden, man kann aus heute, man kann es überall finden. Es gibt einen großen Pizza davon. Warum sie für uns so repräsentativ geworden ist. Sie ist schon repräsentativ geworden, sie ist schon erfolgreich. Und ich würde sagen, das ist doch dieser Verdacht, ja, das ist dieser Verdacht, dass hinter der Oberfläche der Medien, letztendlich denke ich, das ist der Verdacht, so eine Kraft wirkt. Ja? Und die ist ja sozusagen zwischen uns und Welt eingenistet. Ja? Letztendlich ist es eine Verschwörungstheorie, letztendlich ist es eine... letztendlich sagt man, nicht die ich gehe zur Information, ja, sagt er, sondern Information geht zu mir. Ja? Und so frage ich, auf welchen Wege und wer hat diese Wege so geschaffen, nicht anders. Und warum bekomme ich diese Information nicht einer anderen und so weiter und wer entscheidet das und so. Das heißt, wenn die Abhängigkeit von den Informationsnetzen wächst, dann wächst auch der Verdacht, dass zwischen dem, was sozusagen, wo diese Informationen geboren sind, ja, also originate, ja, sozusagen, und dir gibt es so eine Mitte, ja, es gibt einen Weg, es gibt ein Mittel, ein Medium, ja. Und seine Bedeutung wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, dahinter steckt die Gefahr der Manipulation. Ja? Also der Verdacht, dass auf diesem Weg etwas geschieht. Mit den Bildern und mit den Texten und mit den Funktionen. Und etwas sozusagen, etwas sehr Fundamentales geschieht. Und wenn man auch sagt, dass vielleicht das gewisse Naturen sind, gewisse psychologische Charaktere sind und so weiter, die auf diese Gefahr besonders scharf reagieren, dann muss man auf der anderen Seite sagen, dass diese Gefahr nicht aus der Figur gegriffen ist. Ja, das ist auch nicht eine Figur, die man so oder weiter sagen kann, die hat für uns keine Bedeutung und die ist nur typisch für gewisse pronoidale Charaktere, sondern diese Befürchtung ist einfach da, ja. die ist konstitutiv den Medien zugedacht.
Dort, wo er aufhört, beginnt eigentlich die Medientheorie.
Ja, würde ich so sagen. Würde ich so sagen. Ich würde, ja gut, ich habe es versucht, das in Google unterzubringen. Aber es ist in der Tat, denke ich wirklich so, wie ich das geschrieben habe, so denke ich nach wie vor, dass wir diesen Verdacht, wie Günther Anders diesen Verdacht formuliert, bekommen müssen. Also es ist nicht so, dass es bestimmte Leute dazu müssen, diesen Verdacht bekommen. Wir bekommen diesen Verdacht, dass es so eine Manipulationsinstanz sich eingenistet hat und alles manipuliert. Und irgendwie ist es auch berechtigt, so zu denken. Ja, aber diese Auslese und Selektion, Definition und so weiter findet wirklich statt. Gut. Auf der anderen Seite, wenn wir das festgestellt haben, müssen wir einfach sehen, dass wenn wir weitergehen und versuchen, das zu klären und versuchen zu ergründen, welches ist da zu sehen, wie die operieren, also diese Aufklärung, dass wir auf diesem Weg der Aufklärung nicht weiterkommen. Einfach weil wir stattdessen neue Bilder bekommen und neue Konstellationen, die auch eben durchs Internet und wie auch immer vermittelt werden. Wir sind wieder in Abhängigkeit von dieser Struktur. Wir müssen bestimmte Mittel benutzen, die auch Teil dieser Struktur sind. Wir kommen nicht weiter. Und so sind wir in einer Situation, wo wir auf der einen Seite diese Verdacht haben und das nicht zu eliminieren können, auf der anderen Seite nicht weiterkommen, diese Verdacht weder bestätigen noch entkräften können, irgendwie sozusagen auf der Hand stecken bleiben. Und mein Vorschlag in diesem Buch ist eher, den Verdacht selbst zu Gegenstand des Untersuchungs zu machen und uns zu fragen, wann dieser Verdacht verschärft wird, wann entkräftet, wann sind wir bereit, die Medien als doch glaubwürdig, immer wieder sind wir bereit, die anzuerkennen, wenn wir plötzlich das Gefühl bekommen, jetzt muss ich intervenieren, so muss ich weiterfahren. Ja, also das geht nicht. Also wie dieser Rhythmus des Verdachts selbst. Ja. Also statt zu versuchen, den Verdacht zu entkräften, zu bestätigen oder aufzuklären, oder zu sagen, wie Baudrillard es tut, dass man überhaupt das andere behaltet und man überhaupt sozusagen keinen Zugang hat. Dass man einfach phänomenologisch versucht, zu analysieren, wie und unter welchen Bedingungen wir auf die Medien besonders paranoid, aber auch weniger paranoid reagieren. Und zum Beispiel, wir tendieren dazu, den Medien zu glauben, wenn sie uns sagen, es ist noch schlimmer, als du es vermutet und erwartet hast. Ja, also immer, wenn jemand sagt, es ist aber viel, viel schlimmer. Ja? Das ist übrigens in Matrix ja, und viele andere Filme der Fall. Also der Held lebt im Verdacht und zwar unter den Bedingungen der Normalität Und dann schluckt er eine Pille und trifft einen Guru und so. Und er sagt, alle deine Verdächtigungen reichen nicht aus. Es ist eigentlich viel, viel schlimmer. Und an diesem Moment glaubt er ihm und glaubt ihm total. Und wir glauben ihm auch. Ja. Und, weil es quasi die Menschen einfach so funktionieren. Wenn sie diese Verdacht haben und ihnen gesagt hat, also so schlimm ist das nicht, ja, sie glauben es nicht. Ja. Aber wenn es kann, es ist noch viel schlimmer. Das ist der Grund, warum so diese Nachrichten ständig, dass jemand umgebracht ist und dass in den nächsten 2 Tagen die ganze Menschheit aufsteht, weil irgendwie Ozonloch sich erweitert und so weiter. Warum diese Nachrichten ständig gesendet werden? Weil das schafft oder das gibt den Medien die Glaubwürdigkeit. Die schlimmen Nachrichten ist das, was uns eigentlich beruhigt, weil wir ihnen sofort glauben und glauben auch der Quelle und den Medien, die diese Nachrichten verbreiten. Stellen Sie sich vor, dass Sie plötzlich Fernseher einschalten und dann sagen, nun alles positiv, ja? Es hat sich alles beruhigt, es gibt keine Kriege mehr. Madonna ist noch schöner geworden. Sozusagen die deutsche Wirtschaft ist auf dem besten Wege und so. Man sagt, das kann doch nicht wahr sein. Es muss ja das nicht stimmen. Wahrscheinlich gibt es so eine totalitäre Kontrolle.
Zu DDR-Zeiten hat eine aktuelle Kamera geguckt, ja, im Ozonrandgebiet. Und das war interessant. Das war das besondere Ereignis eigentlich.
Ja. Ja. Und der Punkt war eben, dass die Menschen in den sozialistischen Ländern generell und fundamental den Nachrichten nicht geglaubt haben. Man weiß nicht warum, ja.
Ja, und ausgerechnet das Sandmännchen hat überlebt.
Ja.
Also das ist,
ja. Aber die haben es nicht geglaubt, ja. Und sie haben es nicht geglaubt, weil sie positiv waren und normal waren. Das ist ja typisch, dass auch. Man macht diese typischen Fehler, ja. Man sagt immer, Deutschland ist normal geworden. Ja. Also Politiker sagen, das hat sich alles normalisiert. Aber unter diesen Bedingungen ist der Verdacht eigentlich maximal. Ja. Das hat uns Hitchcock gezeigt. Ja. Wenn alles normal aussieht, dann muss ein Mord geschehen. Ja. Wenn ein Mord geschieht, dann beruhigt sich der Mensch, weil er weiß, dass sozusagen das alles ist sozusagen auf dem besten Weg. Ja. Und so, wenn man sagt, alles ist normal, dann ist man sofort total erschrocken. Zunächst und denkt, was kommt hier als nächstes? Also es ist, wirklich, wenn man Medien manipulieren will, dann muss man zunächst einmal zumindest wissen, wie das funktioniert. Und so, ich habe dieses Buch über Verdacht immer als Versuch geschrieben, zunächst einmal zu verstehen, wie der Rhythmus aussieht und wo diese Verbrauch sich wirklich verschärft. Und
ich frage mich nur, ob das immer so war, dass der Mensch so funktioniert, dass er das Schlimme vermutet oder ob hinter der Oberfläche oder ob das ein Merkmal unserer Zeit ist, jetzt, wenn man im Mittelalter oder zu anderen Zeiten. Vielleicht ganz anders. Da war das, was Sie den Effekt der medialen Aufmerksamkeit nennen, doch das Wunder. Ne?
Naja, nicht unbedingt, ja. Sie mitteilen, dass im nächsten Jahr.
Dass aus der Transzendenz ein Zeichen kommt, dass ich aber etwas hoffen will.
Ja, aber Hoffnung war bestimmt
da. Die Ambivalenz ist noch da.
Ja,
Ambivalenz. Die jetzt nicht mehr da ist.
Naja, ich weiß es nicht. Also die Leute haben immer geglaubt, dass da am nächsten Tag Ende der Welt kommt und ein großer Apokalypse und alles zerstört wird. Ja, das haben die Menschen immer geglaubt. Und wenn so ein Bericht sich verbreitet hat, wie Nostradamus und so weiter, haben die Menschen da sofort geglaubt. Die Menschen haben sicherlich immer an das Schlimmste geglaubt. Ja, das ist gar keine Frage. Nur, man muss sich fragen, was das Schlimme ist. Und zu unterschiedlichen Zeiten gibt es ja unterschiedliche Stimmen. An die man glaubt, das muss man dann differenzieren. Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Wobei diese mediale Struktur ist eher dem Mittelalter ähnlich, dem Katholizismus ähnlich, als der Aufklärungszeit. Weil, wie gesagt, medialisierte Welt ist die Welt der Mitteilungen, wo wir alles, was wir erleben, sehen, registrieren, als eine Mitteilung zunächst einmal auffassen. Das war typisch für das Mittelalter, für die katholische Bewusstsein. Das war absolut nicht typisch für die Aufklärung. Aufklärung hat gesagt, das sind bloß Dinge, das sind keine Mitteilungen. Das sind bloß Gegenstände, die muss man untersuchen und vergessen. Benutzen oder eben nicht. Diese Idee, die ganze Welt ist eine Summe der Mitteilungen, das verbindet unsere Zeit mit der Voraufklärung. Die Aufklärung war völlig verwandt.
Aber die Mitteilungen können teuflisch sein oder göttlich. Jetzt ist das die eine Seite scheint weggefallen.
Ja, diese...
Man könnte ja ihre Figur des Verdachts neutralisieren und Vermutung, das wäre neutraler.
Ne, Vermutung ist die konkrete Vermutung.
Ja. Ich möchte die Angstkonnotation irgendwie herausnehmen.
Ja, die Angst ist ja da.
Ja, ist da. Ja.
Die Angst ist da. Die Paranoia ist ganz bestimmt da. Man vermutet, dass da etwas vor sich geht, ja, aber man kann diese Zuschreibung sicherlich nicht mehr machen wie im Mittelalter und sagen, das ist Gott oder Teufel. Wobei auch Mittelalter, denke ich, de facto anders war. Da war die Möglichkeit, zum Beispiel die Hexerei war da. Das könnte auch eine Hexe sein. Also nicht unbedingt Teufel. Das war viel komplizierter. Und heute ist es, ich weiß nicht, was Kapitalismus, der amerikanische Imperialismus oder Kapitalismus oder irgendwelche Sekten wieder, das und jenes, also, oder Atomgegner oder Atomfreunde, oder ich weiß nicht, es ist so ein kompliziertes Netz von möglichen Akteuren, die wir verdächtigen, dahinter zu sein, ja, um das zu steuern.
Beim Mittelalter gab es einfach, war die Verbundenheit mit den heidnischen Kulten noch einfach so
sehr groß,
dass die Religion darauf eingehen musste und bestimmte Rituale mitmachen musste, nur unter anderen Vorzeichen.
Aber dieser Monotheismus des Mittelalters war eine hochkulturelle Illusion, wenn man ein bisschen geht, ja, von der Spitze der Monotheologie sozusagen, was die Kultur von Zeit hat. Ja. Die war weitgehend heimisch, ja, oder so vermischt, das war Mischung zwischen. Na gut, ich glaube, wir sind ja fertig, ich muss noch was machen. Jetzt ist der heiße Phase der Rektorenwahl. Ich liebe mich auf, also sehen.